Unternehmer-Jam-Sessions.
Warum podcast der jetzt so lang? Sorry, no sorry, weil ich so viele geile Podcast-Ideen droppen kann. Mit dieser Line angelehnt an Beast Boy aus dem für mich legendären Battle von Dilte Lee aus diesem Jahr, einer der Hip-Hop-Momente für mich in diesem Jahr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session. Und ich hätte auch passenderweise reinkommen können mit der Dendemann-Line. Ich sag nicht mehr Hallo, ich sag immer erst Entschuldiger, und zwar in Richtung Erik Spielhaus, mein heutiger Real Talk Gast. Was heißt mein heutiger Real Talk Gast? Das Zitat ist darauf bezogen, dass wir diese Podcast-Folge, den Real Talk, ich müsste lügen, im November oder Dezember letzten Jahres aufgenommen haben. Ich könnte nachgucken, denn ich war anschließend noch auf einem Hip-Hop-Konzert mit Kai, schöne Grüße an der Stelle, in Leipzig bei Apollo Brown mit Fashawn, Sky Zoo und Rapper Big Pooh. Großartig gewesen auf jeden Fall. Großartig aber auch der Real Talk. Deswegen muss er jetzt dringend das Gehör von euch finden. Und Erik Spielhaus ist einer von zwei Gründern einer Marketingagentur 1991 aus Leipzig. Die sind auch verantwortlich für meine Internetseite. Sie sind spezialisiert auf Webdesign, Performance Marketing und professionelles Branding. Und mit Erik sprechen wir über die eigene Gründungsgeschichte, die Gründung der Agentur, was Herausforderungen waren, wie es ist, mit einem besten Freund einfach mal so zu gründen, dann nicht mal in der Heimatstadt, denn die sind von Chemnitz nach Leipzig gegangen, was es für Startschwierigkeiten gab, wie schwierig es immer wieder ist, das Ego außen vor zu lassen. Wir sprechen über Vertrieb, wir sprechen über Netzwerken. Es gibt natürlich Freestyle, es gibt Props, und wir starten jetzt direkt rein mit der Frage, wie kam es überhaupt dazu, dass du in die Selbstständigkeit gegangen bist? Da knüpft Erik jetzt direkt an, und dann hören wir uns im Auto noch mal ganz kurz wieder. Viel Spaß.
Ah, das war mehr oder weniger eine Situation, in die wir damals, mein bester Freund und ich, gemeinsam so reingerutscht sind. Wir haben so ein paar Projekte im Internet gehabt, haben auch in dem Bereich schon zusammengearbeitet, hatten dann ein paar Kunden, kommen aus Chemnitz beide, und haben gesagt so, hey, Webseiten, das können wir doch eigentlich auch selber.
Habt ihr, ganz kurz, habt ihr zu dieser Zeit studiert, oder was habt ihr, oder warum habt ihr angefangen, einfach mal so Webseiten zu...
Weil wir selber ein paar Projekte hatten, also halt Portale beziehungsweise Seiten, die wir für uns selber vorantreiben wollten, und haben uns dann einfach immer weiter mit dem Thema auseinandergesetzt. Und Christoph, auch jetzt mittlerweile nächsten Februar wären es tatsächlich 10 Jahre, immer noch mein Partner, der ist so das komplette Gegenteil von mir. Der ist Künstler mit Musik malen und produziert noch, und im Endeffekt genau das war alles, was ich nicht kann. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung zum, was macht man, wenn man im Vertrieb ist, Bankkaufmann gemacht. Und ja, war auf jeden Fall genauso, wie man sich es vorstellt. Das ist halt viel gelernt über irgendwelche Bankprodukte, und das wusste ich schon damals so, das wird es auf jeden Fall nicht. On the long run, da gibt's auf jeden Fall bestimmt coolere Sachen. Und dann sind wir so quer quasi da reingeschlittert und haben halt, wie gesagt, ein paar eigene Projekte gehabt, haben dann in Chemnitz so bei einer Agentur auch kurze Zeit gearbeitet und haben relativ schnell dann gemerkt, okay, wir haben eigentlich so eine Konstellation. Der eine kann so die Grafik und kann das Ganze vorantreiben, was halt Webseiten beispielsweise ist, aber auch allgemein so irgendwelche Kampagnen, Medien, und der andere, der macht halt dann einfach so den Vertrieb dafür. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nach einer relativ kurzen Zeit auch, ja komm, dann lass das einfach machen. Christoph war zu dem Zeitpunkt, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube ja, der hat studiert an der SAE, so eine Künstler-Irgendwas-Schule, ich weiß es gerade gar nicht genau, was es ist, aber irgendwas mit Musik hat er gemacht. Und genau, dann haben wir gesagt, ja geil, das können wir doch eigentlich auch zu zweit direkt machen, machen uns selbstständig. Waren damals sowieso so, wie wir wollen gerne irgendwo aus Chemnitz woanders hin, jetzt auch kein Berlin, was irgendwie zu weit weg ist. Und dann hatten so 2, 3 Freunde auch in Leipzig, waren ja manchmal zum Feiern am Wochenende, und dann ist überall halt auch relativ schnell auf Leipzig gefallen. Und genau das haben wir gemacht. Dann sind wir nach Leipzig und haben unsere erste Firma zusammen gegründet.
Ja, und das war direkt dann eine Medienagentur oder eine Werbeagentur?
Genau, wir hatten am Anfang so den Gedanke, wir wollten erstmal ganz, ganz viele Firmen zur gleichen Zeit machen, weil wir gedacht haben, so cool, wir machen uns selbstständig, da haben wir sowieso extrem viel Zeit und es wird alles ganz, ganz schnell und ganz, ganz groß. Aber so der Grund oder die erste Grundfirma war eine Agentur für Webdesign eigentlich, genau. Also unser Produkt war halt wirklich so, wir machen Webseiten für Unternehmen, für Leute und das war zumindest das, wo unser Fokus lag.
Ja, und für dich stand überhaupt nicht zur Debatte, ins Angestelltenverhältnis zu gehen? Also hattest du irgendwie unternehmerische Vorbilder in der Familie? Gibt es da Selbstständige oder im erweiterten Bekanntenkreis?
Nee, tatsächlich wenig. Ich glaube, es kam halt einfach daher, dass wir gesagt haben, also ich war ja auch davor in einer Bankausbildung in dem Angestelltenverhältnis und habe halt einfach, ich wusste damals schon, es gibt einfach viele Sachen, die mir nicht so gefallen. Das ist natürlich in der Ausbildung wahrscheinlich nochmal viel, viel krasser, als es irgendwie danach ist, wenn du angestellt bist. Aber das Thema Selbstständigkeit war schon immer so irgendwie auf der Agenda. Und als wir halt dann in der Situation waren, wo wir gesagt haben, so okay, wir wollen es gerne irgendwie jetzt selber machen, haben wir relativ schnell die Entscheidung getroffen. Wir waren halt auch nicht so alt, also gerade Anfang 20. Wir hatten jetzt noch keine Familie oder irgendwas, die wir mit ernähren müssen. Und deswegen war das die erste Entscheidung zumindest nichts, wo wir lange überlegen mussten.
Ja, also ich finde das immer sehr gut, wenn Leute einfach machen, tatsächlich. Und offensichtlich habt ihr jetzt auch nicht groß drüber nachgedacht. Ihr habt ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie einen Businessplan groß geschrieben. Musstet ihr irgendwie finanzieren oder so? Habt ihr das alles mit eigenen Mitteln gestemmt? Also war es wirklich einfach einfach in Anführungsstrichen, nach Leipzig gehen, Büro anmieten?
Genau.
Und dann loslegen.
Aber du wirst natürlich auch wahrscheinlich immer ein paar coole Stories mithören. Und natürlich haben wir auch eine coole Story. Also eigens finanziert, natürlich immer ein bisschen mit Hilfe von links und rechts, Family und so weiter gehabt. Und wie man sich das halt auch vorstellt, natürlich hatten wir ganz, ganz große Pläne, gerade für die Anfangszeit. Wussten halt genau, alles klar, wir brauchen so viele Webseiten im Monat, die wir verkaufen. Also können wir uns das und das auch leisten. Und was haben wir gemacht? Was ich lustigerweise jetzt über die letzten Jahre auch bei ganz, ganz vielen Startups so gesehen habe, einfach schon irgendwie Umsatz ausgegeben, den es halt noch gar nicht gab. Also wir sind natürlich direkt nach Leipzig gezogen und haben uns im Zentrum so eine super schicke Maisonette-Wohnung geholt, wo quasi die fünfte Etage zum Arbeiten war. In der sechsten haben wir gelebt und die kam, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war, aber auf jeden Fall dafür, dass wir halt noch keine einzige Website verkauft haben, viel zu teuer. Und auch nebenbei noch ein paar Anschaffungen mitgemacht und das ging so eine ganze Zeit lang erstmal vorwärts. Dann haben wir natürlich auch unsere eigene Website gemacht. Und das, was man ja auch irgendwie in der Anfangszeit immer macht, so ganz viele Überlegungen, welche Sachen brauchst du, was für Medien musst du selber irgendwie bespielen, wo gewinnst du die Kunden, wie muss der Firmenkugelschreiber aussehen und genau den ganzen Kram, womit sich Startups auseinandersetzen. Mittlerweile weiß ich, dass es völlig egal ist, aber am Anfang hat man das ja genauso gemacht. Und das ging so ein paar Monate und irgendwann haben wir dann langsam gemerkt, okay, wir müssten jetzt eigentlich schon langsam mehr Aufträge haben. Die Miete wird halt auch nicht weniger jeden Monat. Und dann waren wir so nach 5, 6 Monaten, also wie gesagt, wie siehst du, irgendwann war dann so langsam die Kohle leer. Miete und alle Ausgaben, die wir hatten, natürlich auch selber, obwohl wir uns jetzt nicht viel irgendwie gegönnt haben, aber halt trotzdem einfach hatten 2 Autos, Wohnung war halt teuer. Und dafür, was wir an Kunden hatten, ich glaube, es waren dann über die ersten 4, 5 Monate oder so 2. Also was halt schon mal cool war, wir hatten 2 Kunden, aber es hat halt hinten und vorne nicht gereicht, um irgendwelche Kosten zu decken. Haben wir dann irgendwann gemerkt, okay, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, entweder wir lassen es einfach sein, also wir gehen quasi so in das Leben vorher zurück und machen den Rückschritt und suchen uns halt irgendwo einen Job, oder wir verzichten an der Stelle mal komplett auf unseren Status, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, lassen unser Ego außen vor und ziehen einfach in den billigsten Teil der Stadt, tauschen eine 2-Etagen-Wohnung gegen irgendwie 2 Zimmer, 1 zum Arbeiten, 1 zum Pennen, und die Entscheidung haben wir dann tatsächlich auch getroffen. Und lustigerweise war das genau der Schritt, ich glaube so ein bisschen halt auch, den es gebraucht hat, um uns zu zeigen, so pass auf, wenn ihr Sachen ausgeben wollt und wenn ihr irgendwie in einer schicken Wohnung leben wollt, dann solltet ihr erstmal dafür arbeiten. Weil lustigerweise, genau als wir die Entscheidung getroffen haben, ging es dann tatsächlich auch los. Wir sind umgezogen und dann kamen halt immer mehr Aufträge. Also dann hat einfach die Anfangsarbeit, die wir natürlich seit der Gründung reingesteckt haben, halt auch langsam so Früchte getragen. Und seitdem ging es dann tatsächlich bergauf. Natürlich über 9 bzw. 10 Jahre immer noch mit so ein paar Bodenwellen zwischendrin. Aber seitdem ging es auf jeden Fall dann vorwärts und In der Wohnung hat man dann zumindest keinen Stress, damit die Miete zu bezahlen.
Ja. Was wäre daraus ein Tipp für Menschen, die sich jetzt selbstständig machen wollen, den du daraus ableiten würdest? Weil ihr sprecht ja auch viel mit Startups. Ne? Ihr habt ja viele Startups als Kunden.
Also ganz generell sehe ich das bei den meisten, dass die ganzen Kalkulationen, die irgendwie am Anfang aufgeführt werden, alle so ein bisschen in einem Best-Case-Szenario verlaufen. Also wirklich, wenn ich irgendwie, mir geht es nicht um Businesspläne, aber so ein, wenn ich mit Kunden rede und die sagen so, alles klar, na, morgen gehen wir zum Gewerbeamt und übermorgen haben wir den ersten Kunden und dann halt frage so, gibt's denn den schon? Ja, nee, den akquirieren wir. Dann ist das einfach völlig utopisch, weil es gibt immer in der Gründung irgendwelche Momente und vor allem unvorhergesehene Sachen, die du gar nicht auf dem Schirm haben kannst. Also mein Tipp wäre, entweder plan einfach immer das Doppelte beziehungsweise das Dreifache an Zeit ein, wo du halt dann die Gelder, den Umsatz und so weiter generierst. Oder, was ich auch ganz häufig sehe, wovon ich auch mittlerweile den meisten, es gibt ein paar Ausnahmefällen, aber den meisten immer abrate, ist so eine 0 auf 100 Selbstständigkeit. Bedeutet, wenn du jetzt aktuell noch ein Angestelltenverhältnis hast, was dich jetzt nicht komplett ausbrennt oder wo du nicht irgendwie komplett merkst, du bist eigentlich 14 Uhr schon so fertig, du kannst definitiv nebenbei keine ein, zwei Stunden mehr aufbringen, dann bau es einfach nebenbei auf. Und der Grund dafür ist relativ einfach, weil dieser Druck fällt halt weg. Wenn du weißt, du hast irgendwie schon so ein Nebengewerbe und hast schon ein paar Kunden, hast schon ein bisschen so einen Cashflow, den du damit generierst, ist es dann später viel einfacher, den Switch zu machen, als zu sagen, okay, ich höre jetzt auf zu arbeiten, hol mir vielleicht noch irgendeinen Gründungszuschuss, aber muss dann halt wirklich gucken, wie komme ich voran, ohne noch irgendwie einen finanziellen Rückhalt zu haben. Und das ist bei den meisten, ich finde halt auch, dass in der Gründung schon die Offenheit dafür da sein sollte, auch mehr als 30, 40 Stunden zu arbeiten. Dann kannst du das halt auch neben einem normalen Angestelltenverhältnis machen. Deswegen würde ich das auf jeden Fall den meisten Gründern empfehlen.
Ja, und was auch immer ganz spannend ist, ich habe mich in letzter Zeit viel so mit so Energieströmen und so beschäftigt, weil du gerade sagtest, wir haben dann mal für uns das Ego zurückgestellt und sind eine kleinere Wohnung und eine günstigere Wohnung und so weiter gezogen. Man sagt, ganz oft wird so dieses monetäre Ziel auch nicht belohnt. Also wenn man alles so monetär ausrichtet und sagt, ich habe jetzt nur das Ziel hier und Ego geil zu zeigen, mich zu präsentieren, weil es ist ja schon spannend, dass genau dann, ich sag mal, der erste Erfolg kam, als ihr diesen Schritt gegangen seid.
Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube auch nicht, dass das Zufall gewesen ist.
Ja. Wo kamen dann die Kunden her? Also generell die ersten Kunden, wo habt ihr die aufgetrieben? Hast du da irgendwie eine spezielle Empfehlung, wie man Vertrieb aufsetzen sollte? Jetzt sagen wir mal speziell für deine Branche, für die Dienstleistungsbranche.
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich mein erster oder der so ein genereller Grundtipp ist dabei, jetzt nicht auf alles auf einen Kanal zu setzen. Also es gibt ja im Endeffekt die verschiedensten Medien. Natürlich, was ich immer empfehlen kann, ist das richtige Online-Marketing. Weil am Ende des Tages, egal was es für eine Dienstleistung ist, das ist ja so die Grundvoraussetzung. Es sollte auf jeden Fall Kunden geben, die danach suchen. Erstmal egal auf welchen Kanal. Von daher kann das natürlich immer ein Vertriebsweg mit sein. Es gibt auch viele, die halt überhaupt keinen Stress mit Kaltakquise haben. Kaltakquise finde ich immer noch eine super geeignete, also für manche Dienstleistungen eine super geeignete Vertriebsform. Da muss man halt einfach, glaube ich, ein bisschen ehrlich zu sich sein. Bei mir war es zum Beispiel nichts. Ich habe das in einer Bankausbildung gelernt. Da war das auch alles super easy, so, weil da hast du am Ende des Tages irgendwelche Telefonlisten bekommen, so bei der Volksbank, und hast halt irgendwie die Bestandsomis angerufen, zum Termin eingeladen. Das war alles kein Thema, die sind gekommen. Aber dann so B2B-Kaltakquise war auf jeden Fall dann doch eine ganz andere Welt. Deswegen, was auf jeden Fall noch weiterer Punkt und auch bei uns so ein großer Bestandteil gewesen ist Netzwerken tatsächlich. Also was auch gar nicht mal so einfach gewesen ist, weil wir sind halt mit nach Leipzig gezogen in eine neue Stadt und kannten halt bis auf zwei, drei Kumpels so aus dem privaten Umfeld hier eigentlich niemanden. Und haben dann halt einfach angefangen, auf Events unterwegs zu sein und halt wirklich einfach so ein größeres Netzwerk aufzubauen. Das war es auf jeden Fall bei uns. Und ja, wie gesagt, ansonsten würde ich auf jeden Fall empfehlen, so mehrere Kanäle zu nehmen, egal ob es Netzwerken ist, Online-Marketing oder selbst, wir haben auch Kunden, wo wir sagen so, hey, du hast irgendwie ein Einzugsgebiet mit irgendeiner Dienstleistung. Es kann halt selbst Sinn ergeben, dass du Flyern gehst. So, wenn es halt irgendwie, wenn deine Zielgruppe wirklich irgendwie im 500-Meter-Radius um dein Büro, um deine Location her sind, dann kann halt auch das Sinn ergeben. Muss halt immer gucken, wer ist deine Zielgruppe und worüber kannst du die am besten erreichen.
Ja, Netzwerken ist ja immer so ein Zauberwort, aktuell auch gerade wieder sehr inflationär, aber auch extrem wichtig. Ich habe schon dutzende Podcast-Folgen zu dem Thema gemacht. Ich wurde jetzt neu, ich hatte ja erzählt, ich habe so eine Q&A-Special gemacht im Rahmen des Geburtstages von Unternehmer Jam Session, hat mir Fragen schicken lassen. Und ich hatte auch die Frage bekommen tatsächlich, wie netzwerkt man richtig?
Ja.
Wie würdest du diese Frage beantworten?
Das ist eine super spannende Frage. Um die zu beantworten, würde ich direkt mal damit loslegen, wie man es nicht machen sollte. Und das sind also meine absoluten Favorite-Personen auf einem Netzwerk-Event sind eigentlich die, die bei einer 50, 60, 100, 200-Mann-Veranstaltung einfach mit dem Ziel dahin gehen. Die haben 100 Visitenkarten in der Tasche und die müssen auf jeden Fall alle werden. Und du merkst es daran, so, du bist irgendwo in einer Gruppe, bist im Gespräch und es kommt irgendwie von links und rechts einer, die haben meistens schon eine Visitenkarte so irgendwie im Anschlag und fangen halt einfach komplett ungefragt an, so, yo, ich bin übrigens der und der und mach das und das und hier so. Und genau das ist aus meiner Sicht halt so das Falsche. Weil auch beim Netzwerken, also ich bin auf jeden Fall ganz bei dir so, das ist mittlerweile ein Wort, was schon fast so an Mindset rankommt, auch ein ganz, ganz schwieriges Wort, finde ich. Bei Netzwerken ist halt, es ist am Ende des Tages ja nichts anderes als, wie du jetzt im privaten Bereich auch irgendwie auf einer Party bist und Leute kennenlernst. Da hast du ja auch keine Visitenkarte im Anschlag und denkst jetzt irgendwie, du musst unbedingt in eine Gruppe deinen Elevator-Pitch reinschmeißen und danach gehst du in die nächste Gruppe, sondern einfach interessier dich für die Person und bau halt ein Gespräch auf. Und jetzt nicht, also die erste Aussage soll ja auch nie sein, hey, ich mach das und das. Weil am Ende des Tages wirst du damit nicht vorankommen. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, die besten Kontakte auch auf Netzwerk-Events hatte ich immer daraus, wenn ich, keine Ahnung, auf einem Event gewesen bin und mit einer Person fast den ganzen Abend verbracht habe. So, weil bei dem bist du dann wirklich im Hinterkopf, und das kann natürlich auch nur jemand sein, mit dem du dich gut verstehst. Mhm. Daraus sind viele, viele Connections entstanden. Stefan habe ich zum Beispiel den kennst du ja auch, über ein Netzwerk-Event kennengelernt hier in Leipzig. Mittlerweile einer meiner besten Freunde ist dem gehört eine Videoproduktionsfirma. Und das waren halt alles Kontakte. Ja klar, mittlerweile sind es auch alles Kunden, aber ging halt auch alles erstmal darüber los, dass man sich halt einfach gut verstanden hat. Und das würde ich, glaube ich, den meisten empfehlen. Guck davor, wer ist auf dem Event, wen willst du auch gerne als Kontakt mitnehmen. Aber ansonsten baue halt einfach ein normales Gespräch auf und unterhalte dich mit den Leuten. So, und alles andere kommt dann von alleine.
Ja, finde ich sehr cool. Ich denke genauso. Ich habe die Frage auch nicht ganz richtig wiedergegeben, wie sie mir gestellt wurde, sondern weil ich bewusst deine Meinung hören wollte, weil so wie mir die Frage gestellt wurde, steckt die Antwort eigentlich schon in der Frage drin, weil die Frage hieß genau, wie kann man erfolgreich netzwerken, ohne verkäuferisch zu wirken?
Ja.
Ich meine, die Antwort steckt schon in der Frage drin, nämlich einfach nicht verkäuferisch wirken, sondern genau wie du gesagt hast, und genauso mache ich es auch. Ich bin eigentlich eher, selbst wenn es, ich sag's mal, Business-Netzwerke sind, bin ich eher so ein bisschen wie privat da unterwegs.
Ja.
Weil ich halte es auch extrem für mich, authentisch zu sein und eben nicht verkäuferisch zu sein. Ich habe nie ein verkäuferisches Interesse, wenn ich auf Netzwerkveranstaltungen gehe. Und ich beantworte die Frage auch immer so, das Wichtigste ist erstmal rauszugehen, erstmal sichtbar zu werden.
Ja.
Ich habe das mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, wenn man eine Einladung zu irgendeiner Veranstaltung bekommt, es wird schon einen Sinn haben, warum man diese Einladung bekommen hat. Ne? Kann man sagen, das Universum hat einem die geschickt. Also geh da verdammt nochmal erstmal hin, mach dir keinen Kopf, was du da jetzt groß verkaufen willst, irgendwas wird schon bei rumkommen. Oder halt auch nicht. Also ansonsten war es vielleicht einfach nur ein netter, schöner Abend. Und manchmal merkt man auch gar nicht sofort, ob jetzt da was bei geschäftlich gesehen rumgekommen ist. Ich hatte, ist noch gar nicht so lange her, da hat mich jemand kontaktiert, der hat mir erzählt, der hat mich vor 5 Jahren auf irgendeiner Veranstaltung kennengelernt. Und das ist halt einfach crazy, wie sowas passieren kann. Und von daher ist mein Tipp immer erstmal tatsächlich ins Tun kommen und rauszugehen.
Ja.
Deswegen sagte ich auch ganz am Anfang, ich mag es einfach, wenn Leute einfach anfangen mit dem, was sie tun und sich nicht immer tot planen und überlegen, was könnte alles nicht funktionieren, was könnte schiefgehen, was könnte der davon denken, wenn ich da jetzt auftauche. Einfach hingehen.
Das Lustige ist ja bei denen, die irgendwie das erste Mal auf ein Event gehen, die denken ja auch alle gleich. Also das merkt man halt auch, diese Angst oder die Ungewissheit, was halt vollkommen klar ist, und das ging mir genauso, ist halt irgendwie so komisch, gehst irgendwie in den Raum, kein Mensch kennt dich, dann musst du denen irgendwas erzählen. Aber das Gefühl hat halt jeder und das kennt halt jeder. Das Schöne bei allen Events, wo auch einfach so die Überschrift ist, Netzwerk-Event, wissen ja alle, die hingehen, hey, es geht genau darum. Also am Ende des Tages reden wir natürlich schon irgendwie miteinander, weil wir zumindest auf kurz oder lang mal gucken wollen, für wen könnte denn meine Dienstleistung interessant sein, wem kann ich denn damit einen Mehrwert geben? So, jeder weiß das. Deswegen heißt es ja auch Netzwerkveranstaltung. Und das sollte man sich halt, auch wenn man die ersten Male natürlich nervös ist, aufgeregt ist, ging mir genauso, halt irgendwie ein bisschen vor Augen halten.
Ja. Wie ging es dann weiter bei euch? Also ihr seid dann umgezogen in eine schlechtere Gegend, so wie du gesagt hast, habt euch verkleinert, dann kamen auf einmal die Kunden. Wie ging es dann weiter mit euch?
Genau. Dann haben wir im Endeffekt, also so der nächste Step war, dass wir dann, wie gesagt, damals war eigentlich so das Hauptthema bei uns, wir bauen Webseiten. Und das haben wir auch 2-3 Jahre gemacht, machen wir natürlich auch immer noch, wie du weißt.
Ja.
Aber wir haben dann so nach ungefähr 3-4 Jahren immer wieder die Frage bekommen, von Kunden, wo wir gerade irgendwie den Website-Relaunch gemacht haben oder einfach auch eine komplett neue Website gestaltet haben, kam von den meisten irgendwann so nach 2-3 Monaten dann immer mal ein Anruf oder irgendwie so die Frage so, naja, ist cool so, die Website passt, aber was ist denn jetzt, wo bekommen wir denn jetzt die Kunden her? Und das war dann halt irgendwann so ein Thema, wo wir einfach gemerkt haben, die Kunden, die wollen eigentlich keine Website. Die kommen eigentlich zu uns, damit wir den Kunden bringen. Und sie denken halt, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Website oder wir relaunchen eine Website und damit klappt das halt automatisch. Und das war dann so der nächste große Schritt, wo wir gemerkt haben, okay, wir brauchen einfach noch den Zusatz on top. So, wir müssen halt irgendwas im Online-Marketing-Bereich machen. Und das war dann eigentlich so der nächste Schritt, wo wir gesagt haben, wir konzentrieren uns darauf, halt wirklich zu gucken, ganz egal, was es für Lösungen sind, die halt auch online zu bauen oder die halt selber erstmal zu kreieren, dass wir uns halt einen Kunden anschauen und für den jeweiligen Kunden ein Konzept überlegen, wie dann halt auch der Traffic auf die Seite kommt, beziehungsweise halt wie irgendwie planbar Kundenanfragen darüber generiert werden.
Ja, also klassisch auch Themen wie Lead-Generierung und sowas, darin beratet ihr auch?
Genau, genau.
Okay. Seid ihr dann mitarbeitermäßig irgendwie gewachsen? Also gut, Frage übrigens, weil da Sarah sitzt ja schon hier.
Ja, sind wir. Also wir haben im Endeffekt, also immer mal auch, das hat auch immer wieder variiert, aber das sind wir natürlich, dann haben wir auch immer mehr Entwickler mit dazu genommen, egal jetzt ob Feste oder halt über Freelancer. Genau, das auf jeden Fall. Und sind natürlich auch so von der, was sich auch ein bisschen geändert hat, von den Projektgrößen sind wir halt auch ein ganzes Stück weit. Gewachsen klingt vielleicht ein bisschen hart. Wir haben uns irgendwann aktiv oder haben halt einfach viele, viele Bestandsunternehmen mit dazu bekommen. Ganz am Anfang waren es halt auch einfach viele Startups. Genau, also auch die Projekte sind größer geworden. Mittlerweile haben wir tatsächlich auch Kunden, die wir seit 7 oder 8 Jahren komplett betreuen. Also mit denen arbeiten wir relativ lange zusammen. Das sind natürlich so die schönsten Projekte, weil du hast halt eine gewisse Freiheit in deiner Kreativität, Sachen umzusetzen. Die Kunden wissen, egal ob es erstmal komisch klingt, was wir erzählen, die können uns vertrauen, wir wissen, was wir machen. Und du merkst halt auch, wenn du so lange mit jemandem arbeitest, dann ist halt einfach so diese Wertschätzung da und das macht dann halt schon Spaß. Ich bin auch immer wieder selber überrascht, wenn wir so erzählen, dass wir das halt irgendwie jetzt schon seit 10 Jahren machen. So, es fühlt sich halt nicht an wie 10 Jahre, was auch immer noch ein ganz gutes Zeichen ist. Aber gut, sind auch noch nicht ganz 10 Jahre, wir sollten vielleicht im Februar nochmal drüber reden.
Ja, aber gab es noch irgendwelche Herausforderungen dann mit dem weiteren Wachstum, mit Mitarbeitern oder?
Auf jeden Fall. Also bei Mitarbeitern haben wir auch immer wieder gemerkt, dass es wichtig ist, sich auch ein bisschen die Frage zu stellen, wer passt denn zu uns? Wir haben halt ganz früher immer und so aktuell sind wir da auf jeden Fall super zufrieden. Aber wir haben auch zwischendurch immer mal bei Mitarbeitern gemerkt, so haben halt irgendwie eine Stelle ausgeschrieben, wo wir halt so einfach nach den Skills geschaut haben und so ein bisschen mal wie, okay, wer könnte denn grob passen? Wer hat vielleicht da schon mal irgendwie was gemacht? Haben aber halt nie die Frage gestellt, so okay, teilen die Leute denn unsere Werte? So haut das denn halt auch hin? Wir sind da als Marketingagentur natürlich ein ganzes Stück weit erfolgsgetrieben. So. Das ist halt alleine schon mal so ein Wert, wenn man sagt, so unser Wert ist halt Erfolg. Aus meiner Sicht völlig nachvollziehbar, weil wenn wir für Kunden oder wenn Kunden uns engagieren, dass wir denen irgendwie Kunden bringen oder halt dementsprechend dann ja auch einen gewissen Umsatzanstieg, dann ist für uns einfach Erfolg ein wichtiger Wert. Es gibt ja aber einfach, und das ist auch jedem das Seine, vollkommen nachvollziehbar, Leute, die halt so sagen, boah, also Erfolg, schwierig. Und darauf haben wir früher einfach nie geachtet. So, wir waren einfach so, okay, du hast das schon mal gemacht, so eine ganze Zeit lang. Go for it. Natürlich kann man sich vorstellen, was passiert ist. So, es hat halt eben nicht funktioniert. Spätestens nach im Schnitt so 4, 5, 6 Monaten hast du das aber dann relativ schnell gemerkt. Und Was eigentlich immer ganz cool war, wir hatten irgendwie nie ein Problem, dass wir dann irgendwie in einem großen Streit mit jemandem auseinandergegangen sind, sondern es war halt einfach immer so ein, okay, das ist jetzt auch noch 2-3 Mal vorgekommen, aber so ein, okay, wir merken, glaube ich, beide, das ist irgendwie kein Matching, da sollten wir nochmal weitersuchen, beide Seiten.
Ja, war das für euch am Anfang herausfordernd, diese Art von Mitarbeitergesprächen zu führen? Weil ich weiß noch, als ich das erste Mal jemanden kündigen musste, das war, als ich in der Gastronomie war, ich habe das ja gehasst. Ich wollte immer, ich dachte immer, jeder kann sich super gut entwickeln, dem muss man nur noch eine Chance geben. Also habe auch immer viel zu spät gehandelt, weil ich immer dachte, okay, vielleicht kriegt der oder die noch den Dreh. Und dann war es mal so weit, habe ich glaube ich auch schon 5-mal erzählt, die Geschichte im Podcast. Da war klar, ne, wir müssen eine Kündigung aussprechen. Ich habe das mit meiner damaligen Geschäftspartnerin gemacht und habe eigentlich auch gedacht, okay, ich habe das Gespräch ganz cool geführt. Ne, habe mir riesen Kopf gemacht, wie mache ich das? Und das ist erst was Nettes sagen und so, was es da alles gibt. Ne?
Die klassische Sandwich-Methode.
Ja, genau. Und dann guckte er mich an und sagte, ja, okay, ich überlege mir das. Und da wusste ich schon, okay, irgendwie so richtig rübergebracht.
Aber der weiß jetzt nicht, dass er gefeuert ist.
Das ist jetzt keine Entweder-Oder-Entscheidung. Und war das bei euch auch so oder war für euch, Gespräche können wir ganz cool so führen?
Ich glaube tatsächlich, dass es eher, und das war vielleicht auch ein bisschen Glück, aber immer so ein gewisses Empfinden dafür da war, so dass wir jetzt darüber reden sollten und dass halt, wie gesagt, so beide Seiten merken, das ist hier auf jeden Fall kein Matching. Weil das, was du gerade schilderst, in dem Fall von dir, das klingt ja eher danach, dass der Kollege dann super zufrieden in seiner Situation gewesen ist. Und ihr
offensichtlich, ja.
Ja, also und ich meine, hey, er wollte drüber nachdenken. Also das ist doch cool, erstmal ein schöner Ansatz. Nee, also das war tatsächlich, also ich weiß, was du meinst und ich glaube, das würde mir extrem schwer fallen, wenn ich merke, so dass es irgendwie, dass die Gegenseite das gar nicht so wahrnimmt und eigentlich für die andere Person alles cool ist. Also das muss ich auch sagen, auch so, dass uns ist halt neben dem Erfolg halt Wertschätzung und Loyalität wichtig und da kommt es halt auch, du arbeitest ja in einer trotzdem kleinen Größe, die wir haben, super eng mit den Leuten zusammen. Also das wäre schon krass auf jeden Fall und würde mir auf jeden Fall nicht leicht fallen und ich glaube, da hatten wir echt ganz gutes Glück, dass es immer so ein, dass es auch für beide Seiten einfach keine Überraschung war, dass wir uns jetzt mal zusammensetzen, darüber reden sollten und dann war das halt auch so mit, okay, das ist cool für beide Seiten und da ist jetzt auch kein böses Blut oder irgendwas gewesen, sondern das war auf jeden Fall fast eigentlich immer in so einem beidseitigen Einvernehmen.
Ja, ich erlebe das nämlich relativ häufig bei meinen Kunden, weil viele betreue ich auch noch über die eigentliche Finanzierung hinaus. Und gerade wenn dann Menschen eher so ein bisschen so geprägt sind wie ich, die zögern an sich zu lange, sich von Mitarbeitern, die ein Unternehmen nicht gut tun, sich von denen zu trennen. Und das kann ja, das klingt jetzt sehr hart, aber das kann ja sehr teuer einfach für das Unternehmen werden.
Ja.
Wenn man da nicht passende Mitarbeiter einfach weiter durchzieht. Gibt es ansonsten noch irgendwas, große Hürden, die ihr übergehen musstet und wann seid ihr dann wieder umgezogen? Ich vermute mal, du meintest jetzt nicht das, wo wir gerade waren, dass ihr euch verkleinert habt.
Nee, genau, das wäre ziemlich schlecht, wenn wir irgendwie in 8 Jahren keine Veränderung dann mehr geschafft hätten. Ich glaube tatsächlich, das ist halt echt schon ein paar Jahre her, aber ich glaube so den Status quo haben wir dann schon mal so 1-2 Jahre gehalten, weil du hast natürlich dann auch nach dem ersten Mal eigentlich so mehr oder weniger, also es war jetzt kein Scheitern, aber war halt zumindest schon kurz davor, dass wir halt gesagt haben, so okay, das wird auf jeden Fall jetzt hier nichts, wie wir uns das vorstellen. Haben wir natürlich dann auch erstmal geschaut, dass wir die Situation eher halten und jetzt nicht, wo wir irgendwie gemerkt haben, okay, wir haben die ersten 13 Euro Umsatz im Monat, dass wir dann schon wieder auf ImmoScout gecheckt haben, was ist denn dieses nächste größere Büro, sondern es hat dann schon eine ganze Zeit lang gedauert. Also das müssten bestimmt so 2 Jahre irgendwie gewesen sein. Und das war halt auch bei uns eine ganz lange Zeit ein Thema, dass wir halt uns einfach ziemlich stark angeschaut haben, was wollen wir uns denn rausnehmen? Also so, dass der Unternehmensaufbau stand dann halt einfach im Vordergrund. Und auch zu den Zeiten, wo dann halt natürlich der Umsatz gestiegen ist, haben wir dadurch, glaube ich, auch ein bisschen die Wertschätzung gehabt und das irgendwo gelernt, jetzt nicht irgendwie das Geld mit vollen Händen auszugeben, sondern einfach einigermaßen sinnvoll zu wirtschaften. Und als wir dann nach 2 oder 3, ich kann es echt nicht sagen, aber ich glaube, es sind 2 Jahren das nächste Mal umgezogen sind, dann hat auch jeder mal so mit eigener Wohnung und so weiter. Und da haben wir davor alle, also wie gesagt, halt in einer Wohnung gearbeitet und gelebt. dann haben wir das, also da haben wir halt schon, ein bisschen gewartet drauf, bis wir halt einfach wussten, okay, das Ganze ist jetzt gefestigt genug. Und natürlich gab es immer mal wieder irgendwelche Ups und Downs, irgendwelche neuen Ideen, die wir auch mit dazugenommen haben, wobei halt gesagt haben, okay, wir gucken uns irgendwelche Business Cases auch neben der Agentur an, das können wir noch mit aufbauen, mit ausbauen. Manche Sachen waren erfolgreich, manche Sachen nicht. Aber generell wussten wir halt einfach immer, dass so der ganze, das, was wir im Grundsatz machen, dass das halt einfach funktioniert. Und vor allem, solange wir haben ja auch eine schöne Leistung so am Ende des Tages. Fast jeder, der irgendwie selbstständig ist und Unternehmen hat, braucht Kunden. Und wir haben uns auf die Fahne halt geschrieben, die zu liefern. Und von daher, ja, braucht das, was wir eigentlich machen, so gut wie jeder. Und deswegen haben wir, glaube ich, auch eine ganz gute Daseinsberechtigung.
Ja, wie war das für euch so im Gründerteam? Ihr habt das ja zu zweit gegründet, seid auch immer noch zu zweit offensichtlich.
Genau, ja.
Gab es da mal irgendwie größere Reibereien oder sagst du eher, ein Gründerteam war total cool, weil wir gemeinsam besser durch Krisen gekommen sind oder Herausforderungen gemeistert haben?
Also ich glaube tatsächlich, ich habe das von ganz, ganz vielen gehört, die, also auch mittlerweile mein fast kompletter Freundeskreis besteht aus Selbstständigen oder Unternehmern. Und viele, die das nicht haben, sind oder sagen häufig, dass sie es gerne hätten, eine weitere Person, und ich kann das absolut nachvollziehen. Es gibt halt gewisse Punkte, die, finde ich, ziemlich wichtig sind, worauf man achten sollte, wenn man mit jemandem zusammen gründet. Und bei uns, also generell würde ich genau das nicht empfehlen, wie wir es gemacht haben. Wir haben halt einfach nur tierisch viel Glück gehabt, glaube ich. Wenn man sagt so, okay, ich mache jetzt eine Firma, so, hey, cool, ich habe meinen bester Freund, der kann das irgendwie ergänzend machen, cool, lass mal direkt zusammen was starten. Weil ich habe es auch in vielen Beispielen schon irgendwie erlebt, dass halt genau
das... Hat bei mir auch nicht funktioniert.
Dass halt genau das irgendwie komplett scheitert und dann halt im Worst Case irgendwie noch die Freundschaft dann drauf geht, sondern das will man halt auch nicht. Um ehrlich zu sein, so, ich glaube, das war ganz gutes Glück. Und wir haben aber halt von Grund auf irgendwie gesagt, so, okay, jeder hat halt seinen Bereich. Natürlich gibt es in 10 Jahren irgendwie mal Sachen, über die man halt mal sprechen muss und dann irgendwie gucken muss, wer übernimmt was, was macht am meisten Sinn. Aber solange auch Sachen, und das wäre vielleicht ein Punkt, den ich mitgeben würde, dass sobald irgendwelche Punkte auftreten, wo man es merkt, so, die müssen halt angesprochen werden. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, wenn Rollen nicht verteilt sind oder wenn es irgendwie so, so Sachen gibt, die dann brodeln und du merkst halt irgendwie, okay, eigentlich hätten wir vor, keine Ahnung, 3 Jahren darüber reden sollen. Das ist, glaube ich, was viele nicht machen, und dann stehen sie irgendwie auf einmal da und eigentlich war so unter der Oberfläche alles so, wie, ja, ist doch cool, läuft irgendwie und passt für beide Seiten, und dann irgendwie stellt sich dann doch raus, nein, es passt halt gar nicht, weil halt Sachen nicht angesprochen werden.
Ja, das erlebe ich auch ganz oft. Also ganz oft scheitert es eben an der fehlenden Kommunikation. Und was ich, glaube ich, auch ganz, oder was ich für elementar halte, und so war das bei mir im Gründerteam auf jeden Fall nicht zwingend gegeben. Ich glaube, die Ziele und die Werte waren einfach nicht deckungsgleich. Und dann kann es schon herausfordernd werden. Vor allem, wenn herausfordernde Zeiten kommen. Wenn alles super läuft, dann funktioniert ja meistens auch alles irgendwie, alle sind happy. Aber sobald mal Zeiten kommen, wo es ein bisschen schwieriger wird, dann merkt man ja eigentlich, wie gefestigt man auch als Team ist.
Genau, also wie du schon sagst, so Ziele und Werte halte ich halt für wichtig und halt dann so das ganze Zwischenmenschliche. Also man sollte aus meiner Sicht nicht nur oder eigentlich zu einem kleineren Teil nur danach schauen, ob die andere Person jetzt irgendwie das ganze Skillset irgendwie ergänzt und vervollständigt, sondern eher, hat man wirklich Bock, mit der Person auch irgendwie 5 oder 10 Jahre was umzusetzen, und kommt man halt auch menschlich mit der Person gut klar. Ich habe das letztens erst bei einem Startup gesehen, wo ich weiß, oder der war quasi so in den Startlöchern zur Gründung und hat im Endeffekt auch alles mitgebracht, was irgendwie ein Selbstständiger brauchte, wusste ganz genau, wo er die ersten Kunden herbekommt. So die Leistung dahinter waren klar, und dann hieß es auf einmal irgendwie so, ja, und ich habe gerade noch jemanden kennengelernt. Ich überlege, das direkt mit dem zusammenzumachen, wo bei mir eigentlich alle Alarmglocken leuchten. So. Also alleine, wenn der Satz so losgeht, ich habe da gerade jemanden kennengelernt, schwierig, also das sollst du auf jeden Fall, kann man ja machen. Man kann ja auch zusammen irgendwie arbeiten, man kann ja zusammen gucken, dass man, auch wenn jetzt beide irgendwie sagen, okay, wir begründen halt beide ein Unternehmen dafür, wie können wir da die Leistung ergänzen, wie können wir zusammenarbeiten, das macht ja absolut Sinn. Aber ob es jetzt halt direkt ein gemeinsames Unternehmen sein muss, das würde ich auf jeden Fall mal in Frage stellen.
Ja, halte ich auch mal für schwierig. Also ich erlebe das auch häufig, dass auch gerade im Franchise beispielsweise auf einmal 2 Franchise-Nehmer zusammengeworfen werden vom Franchise-Geber aus, ja, weil du einfach sagst, macht total Sinn, vielleicht beide eher ein bisschen Eigenkapital schwach oder wie auch immer.
Ja.
Und dann können die doch einen Standort einfach zusammen machen, halte ich auch immer für kann funktionieren, aber ich glaube, die Chance, dass es eher nicht funktioniert, ist doch relativ hoch, wenn man sich so gar nicht kennt.
Ich glaube, wenn es ein Dritter vorgibt, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein bisschen unangenehmer.
Ja, wobei es war ein Riesenthema eigentlich immer so. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, hatte Schwerpunkt Entrepreneurship und war dann oftmals so eingebunden in so technologische Projekte, also wo es halt wirklich um so große innovative Geschichten geht, wo es auf gute Gründerteams auch wirklich ankommt. Und da hat man auch schon immer versucht, schafft man es irgendwie Methoden zu finden, dass Investoren jetzt beispielsweise Gründerteams zusammenstellen kann. Ne? Da kommt der Kaufmann her, da kommt der Vertriebler her, da kommt der Erfinder her. Und da gab es, glaube ich, auch noch keine gute Lösung, die da jetzt bahnbrechend waren. Weil ich glaube, das ist einfach so schwierig, einfach so random einfach Gründerteams zusammenzusetzen.
Ja.
Ja. Obwohl eigentlich jeder ja immer sagt, weil du sagst ja so schön, du würdest jetzt nicht so unbedingt drauf schauen, ergänzt der jetzt das Skillset? So, die Theorie sagt ja immer, pass auf, dass es heterogene Gründerteams sind, ne? In sich ergänzende, also die Fähigkeiten ergänzende. Ich bin aber eher auch mit auf deiner Seite. Vor allem muss man ja einfach Bock haben, miteinander zusammenzuarbeiten.
Das Ding ist, Skills kannst du ja auch erlernen.
Ja.
Also, wenn da irgendwas fehlt, wenn so das Zwischenmenschliche passt und die Grundbereitschaft da ist, den Skill zu erlernen, der muss natürlich auch zu einer Person passen. Also, wenn mir jetzt sagen würde, so, hey, Erik, mach doch mal irgendwie Grafikdesign oder versuch doch mal eine Website selber zu entwickeln oder irgendwas. Ich habe in, keine Ahnung, 9 3/4 Jahren keine einzige Zeile Code geschrieben, weil das ist für mich auch alles immer noch einfach aus wie Hieroglyphen. Also da kann ich genauso, meine Frau ist Thailänderin, so ich kann genauso wenig thailändisch lesen, wie ich irgendwelche Webcodings entziffern kann. Muss ich halt glücklicherweise auch nicht, weil die Website hat ja meistens noch ein Ziel, halt wie gesagt, entweder Kunden oder auch Mitarbeiter und so weiter bringen. Und dass sie halt konzeptionell passt und dass halt irgendwo das Ziel erreicht wird, das ist, ich finde, fast genauso wie den Entwicklungscode schreiben, genauso wichtig. Und ja. Von daher, das ist halt genau mein Ding. Und alle anderen Sachen, ganz egal, ob das jetzt ein Design ist oder halt dann die Entwicklung, können ja auch wieder Leute extrem gut. Und solange das Team dann halt gut funktioniert, dann sollte das auch hinhauen.
Ja, ich weiß noch, als ich zu euch gekommen bin. Ich habe mich 2008 selbstständig gemacht. Und wann haben wir die Internetseite gemacht? 2022. Das ist das erste Mal eine Internetseite. Da war ich vorher tatsächlich nur von Empfehlungsmarketing, Netzwerken und so weiter.
Krass.
Mich durch die Gegend geschlagen habe. Klingt ein bisschen, war ja Hammer einfach. Ich habe ja dann nur, als meinen letzten Immergrün-Standort verkauft habe, hatte ich auf einmal so viel Zeit. Wunder. Und dachte, es ist total gute Idee, mit dem Podcast anzufangen und eine Internetseite zu machen. Und dann habe ich ja Stefan, den hast du gerade schon erwähnt, den du auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt hast. Ist ja mein Podcast-Berater gewesen. Und der hatte eine Internetseite, über die habe ich ihn auch gefunden tatsächlich.
Cool.
Und ja, wirklich. Und dachte, hey, du hast ja eine Internetseite, wo hast du die machen lassen? Ist ja oftmals so, ne, wenn man da Leute kennengelernt hat und dann vertraut man dem im Podcast. Und hat er gesagt, ja, hier aus Leipzig, ja, cool. Und dann habe ich bei euch geguckt und das Erste, was mir aufgefallen ist, ich habe dir das auch gesagt, ich habe das Bild, glaube ich, nie wiedergefunden. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich habe euch gegoogelt oder so, keine Ahnung. Und da erschien nur ein Bild von so einer Mauer, da stand cool drauf.
Be cool. In einer neongrünen Schrift.
Ja, genau, das ist geil. Weil ich habe dir auch, weil du hast gefragt, ja, wie soll die Internetseite, die soll cool sein einfach. Und dann muss ich, ja, was heißt nicht sein, muss soll einfach cool sein. Und das fand ich sofort ansprechend. Und dann dachte ich, ja, geil, habe ich endlich Jungs gefunden, die machen eine Internetseite. Und dann wurde ich aber echt hart mit eingebunden. Ich weiß nicht, wie ich da Nächte Texte auf eine bestimmte Anzahl von Wörtern, nein, ist immer noch zu lang, es ist immer noch zu lang. Und ich so, dann saß ich mit Tobi, mit dem ich jetzt auch zusammen gegründet habe.
Ja.
Bei ihm saß ich in der Wohnung. Ich weiß nicht, wie wir da habe ich noch Alkohol getrunken, Bier die ganze Zeit getrunken, die Nacht durchgemacht, nur um auf die richtige Wortzahl zu kommen. Das war richtig anstrengend. War echt ätzend.
Sind auf jeden Fall zwei spannende Punkte, die du ansprichst. Also erstmal kommen wir mal zurück zu der Mauer mit dem Be Cool. Tatsächlich haben wir genau das auch irgendwann festgestellt und deswegen hast du es auch nicht gefunden, weil wir es überall rausgelöscht haben, weil eine Website muss nicht cool sein. Eine Website sollte auch gar nicht fancy sein. Eine Website sollte auf jeden Fall deine Werte widerspiegeln, definitiv, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Mhm.
Beispiel, bei uns sind ganz viele Kunden, die irgendwie so sagen, so, können wir irgendwie die Navigationsleiste, kann die sich vielleicht so nach von links rausfahren, kann dann irgendwie das und das passieren? Nee, So ist nicht, also wenn du Apple bist, so okay, dann verstehe ich das, dann musst du auf jeden Fall das Handy sich 18 Mal drehen auf der Seite, das ist ganz, ganz wichtig, klar, weil du ein Designprodukt hast. Aber gerade im Dienstleistungsbereich ist es wichtig, dass die Leute auf deine Seite kommen und die müssen erstens direkt wissen und sehen, wo bin ich und was bekomme ich hier und müssen sich halt auch einfach durch die Seite navigieren können, sodass sie am Ende des Tages bei dem Ziel landen, was du als Seitenbetreiber willst und das ist Kontaktanfrage, Beratungsgespräch, also irgendwo auf die Call to Action klicken und sich bei dir melden. Und so dieses Be Cool ist halt irgendwann so ein bisschen mit dem kollidiert, dass wir halt Online-Marketing selber mit eingeführt haben und gesagt haben, okay, wir stellen im Endeffekt nicht mehr das Be Cool in den Vordergrund. Wenn du ein cooler Typ bist, wenn du ein cooles Unternehmen bist, dann mach die coole Fotos. So, die sind ausschlaggebend dann dafür, dass das Coole rüberkommt. Aber die Seite sollte halt vor allem conversionstark sein. Und genau deswegen hast du das Bild auch nicht mehr wiedergefunden, wahrscheinlich, ja, in der Zwischenzeit.
Aber mich hat es total abgeholt. Jetzt nicht, weil ich cool bin oder so, sondern weil ich einfach gesagt habe, irgendwie, es spricht mich einfach an.
Ja.
Ne? Es wirkt da irgendwie authentisch. Und ich hatte ja nicht den Druck, dass ich eine Internetseite brauche, die mir Kunden bringt. Ne? Ich wollte einfach eine Internetseite haben, weil mich immer mal wieder Leute gefragt haben, ja, man findet dich gar nicht im Internet oder auch Banken oder so,
ja,
wollten immer mal, ja, finden sie ja gar nicht, sind sie eigentlich ein seriöser Berater, so nach dem Motto irgendwie.
Ja.
Und eigentlich nur für die Leute wollte ich ja eine Internetseite haben. Und dann wollte ich aber eine Internetseite haben, die nicht so copy-paste von den ganzen 100.000 anderen Beratern ist, sondern die sollte schon authentisch sein.
Auf jeden Fall.
Und anders sein als eine klassische. Das war mir halt wichtig. Deswegen bin ich da, glaube ich, auch so angesprungen, weil ich kann das sonst hundertprozentig nachvollziehen. Also, ne, was ist Ziel der Internetseite? Kunden, war halt nie mein Ziel.
Ja. Ey, kann ich nachvollziehen. Das Bruder, was du gerade noch gesagt hast, ist das mit den Texten. Und das war, glaube ich, so die letzte Ergänzung, dass wir irgendwann vor, ich glaube, das ist auch 2 Jahre her, gesagt haben, weil ich kann dich trösten. Du bist damit nicht allein gewesen. Wir haben tatsächlich, ich glaube, das längste Projekt war mal eine Website, die 2,5 Jahre lag. Also quasi das Design war fertig, die Website war fertig entwickelt und wir haben halt irgendwie so 2,5 Jahre gewartet, bis dann die Inhalte gekommen sind. Und vor 2 Jahren haben wir jetzt irgendwann gesagt, so ey komm, pass auf, wir übernehmen es halt einfach noch mit. So, das war dann so der letzte Skill, der damit dazugekommen ist. Thema Copywriting, also wir können im Endeffekt Texte schreiben. Was wir immer noch brauchen, ist natürlich ein bisschen Input. Also wenn jetzt ein Raketenhersteller zu uns kommt und uns halt erzählt, da brauchen wir einfach Input, weil wir keine Ahnung davon haben. Aber zumindest, dass es verkäuferische Texte sind und dass die, wie du es gerade formuliert hast, die richtige Länge haben, dafür sorgen wir dann am Ende des Tages.
Ja.
Kleine Schleichwerbung haben. So, ja, also, hey, wir machen auch Texte.
ist ja sehr gut. Hätte ich damals schon gebrauchen können. Wir haben uns auch selber hingesetzt und ich weiß noch, worüber wir uns totgelacht haben, also wirklich wie so kleine Kinder oder Jugendliche, war über diesen Einleitungssatz, hi, ich bin Thorsten. Wir mussten so darüber lachen die ganze Zeit. Und wo ich dir recht geben muss, ist, du hast ja gefragt, welche, wie heißt das, Rubriken sollte es da alles geben, also die Navigation, ne, ja, über mich und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, und ein Blog. Und du hast mir gesagt, niemals schreibst du einen Blog.
Ja.
Doch, 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 ich schreibe einen Blog, ich habe so viel zu erzählen und so, kann schreiben. Bis heute kein Blog geschrieben.
Also. Definitiv, aber das würde ich auch bei, also gut, die meisten Leute merken es halt auch selber, spätestens dann, wenn sie die Inhalte für die Website zuarbeiten müssen. Also wenn ich.
Ja, da wusste ich, ich schreibe keinen Blog mehr.
Genau, wenn ich mittlerweile so ein erstes Gespräch habe, dann ist es eigentlich immer die Frage so, brauchst du einen Blog? Ja, auf jeden Fall, Blog ist doch super wichtig, bla bla. Spätestens dann, wenn die Texte für die Seite geliefert werden müssen und wir dann fragen, was sind eigentlich mit den Inhalten für den Blog? Ja, nee, den Blog, den lassen wir erstmal weg.
Ja, genau.
Aber der ist schon fertig, so. Der ist natürlich trotzdem schon entwickelt. Also dann,
ja, ich weiß.
Deaktivieren wir den erstmal.
Ja, ich weiß. So ist es ja bei mir auch.
Ja, stimmt.
Ja, cool auf jeden Fall. So, gibt es noch 2 Rubriken hier in diesem Podcast. Eine nennt sich Freestyle, andere Props. Props hatte ich ja schon verraten. Geht es darum, einmal eine Lead-Empfehlung und Buch- und oder Film-Empfehlung. Und bei Freestyle ist eigentlich ein bisschen wie jetzt. Ich stelle dir eine Frage und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Okay, und womit willst du anfangen?
Was bedeutet konkret für dich unternehmerische Freiheit?
Boah, da gehst du ja mal richtig in die Tiefe, so 19 Uhr abends. Ich muss tatsächlich kurz nachdenken. Weil ich glaube, so die meisten, oder was ich mir so als Standardantwort, was dann so das Erste aus meiner Sicht ist, was dann so uns in den Kopf schießt, ist halt so diese Vorstellung von, ja, ich mache mich selbstständig, um einfach freier zu sein. Und Also ganz ehrlich, ganz egal, ob bei mir selber oder auch bei vielen Partnern, sehe ich das absolute Gegenteil davon, dass mit einer Selbstständigkeit eine viel, viel größere Verantwortung kommt. Ganz egal, ob das gegenüber Kunden ist, ob das irgendwie so, du gehst dann halt irgendwann, fängst du doch an, am Sonntag 19 Uhr noch ans Telefon zu gehen und so weiter. Unternehmerische Freiheit oder selbstständige Freiheit, finde ich eher, ist so die Entscheidung treffen zu können, was wo und mit wem du arbeitest. Also du kannst dir am Ende des Tages, auch wenn es manchmal natürlich schwierig fällt, aber deine Kunden aussuchen. Du kannst dir aussuchen, zumindest wenn du wie wir jetzt im Dienstleistungsbereich bist, wo willst du arbeiten? Nicht unbedingt immer so, will ich jetzt eine 3-Stunden-Woche oder irgendwie so am besten nur einen Tag arbeiten oder sonst irgendwas. Das sehe ich eher weniger in der Praxis. Aber zumindest die Freiheit, mit wem kannst du zusammenarbeiten, von wo aus bist du arbeiten, so ein bisschen, und dir halt so deine Arbeitszeit auch mehr oder weniger einteilen.
Mhm. Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Nee, überhaupt nicht. Das war tatsächlich, das ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber auch eine Aussage, was du halt nach, die ich in letzte Woche in einem Gespräch gebraucht habe, da ging es um, ich weiß gar nicht mehr genau, was es gewesen ist, aber es war, glaube ich, irgendwas, was in die Richtung Statussymbol ging, und meine Aussage, dabei ist halt völlig egal, ob es jetzt ein Auto ist oder was auch immer, meine Aussage war, wenn du halt knapp 10 Jahre so viel für eine Sache gearbeitet hast, wie ich das habe, mit sehr, sehr vielen Stunden auch dafür, dann kann sich das jeder leisten oder jeder erfüllen. Also aus meiner Sicht ist es, du kannst halt ein ganzes Stück weit für dein Glück sorgen, indem du halt einfach am Ball bleibst und einfach weitermachst. Also Glück kann ein Beschleuniger sein, aber dass es irgendwann kommt, wenn du halt Gas gibst, ist nicht für mich glückabhängig.
Was würdest du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft, die ein Gründer, Gründerin mitbringen sollte?
Ich glaube, so ein bisschen gepaart Motivation mit Durchhaltevermögen. Also du hast halt gesagt, eine Eigenschaft, aber würde halt so ein kompletter Duden an wichtigen Eigenschaften irgendwie gerade einfallen. Auch so Lösungsorientierung finde ich halt wichtig. So, wenn jeder steht halt mal irgendwo an einer Mauer, dann versuch halt, das Ding einzureißen oder drüber zu klettern oder was auch immer zu machen. Gerade als Selbstständiger oder als Unternehmer ist das, glaube ich, völlig normal. Aber das Wichtigste ist, finde ich, einfach so eine Grundmotivation. Also wenn du antrittst und sagst so, ja, ich mache mich jetzt selbstständig, weil irgendwie macht es halt auch einfach gerade Sinn und will mal probieren und so, dann denk lieber nochmal drüber nach.
Hast du jetzt aus rund 10 Jahren so einen Lieblingsscheitermoment, den ihr gemeinsam mit dem Unternehmen hattet? Also Lieblingsscheitermoment meine ich, es ist irgendwas passiert, wo du im ersten Moment gedacht hast, das ist eigentlich richtig scheiße, dass das passiert ist. Aber eigentlich hat sich dadurch, dass es passiert ist, was richtig Gutes ergeben.
Auf jeden Fall. Also tatsächlich war das oder ist das das Beispiel, was ich vorhin gerade erzählt habe. Das ist zumindest natürlich so das härteste Beispiel, weil ich damals auch mit, keine Ahnung, so Anfang 20 gewesen sein, halt auch so war wie, oh Gott, was denken denn die Leute? Und jetzt denken alle, wir haben komplett verkackt und müssen jetzt irgendwie wohin ziehen und dann kannst du auch keine Kunden einladen. Und am Ende des Tages haben wir gemerkt, es ist halt alles völlig egal. Damals natürlich alles auch nach außen, fake it till you make it. Ich habe jeden Tag einen Anzug getragen mit so Einstecktuch und irgendwie noch ein Blümchen und Hauptsache irgendwie nach was aussehen. Mittlerweile ist es halt ein kompletter Schrank voller Rollkragenpullover, gerade im Winter. Also auch das ist einfach viel, viel entspannter geworden. Aber es ist schon so dieser Moment, damals habe ich es halt nicht so gesehen wie, ja, okay, das ist halt jetzt bestimmt irgendwas Gutes und jeden Neubeginn wohnt ein Zauber inne oder irgend so ein Quatsch. Nee, ich habe gedacht so, krass, jetzt denken alle, ich habe verkackt und jetzt müssen wir irgendwie in so ein Loch ziehen und von dort aus nochmal neu starten. Das war schon nicht cool. Und es war halt auch, glaube ich, war jetzt schon auch keine einfache Entscheidung. Natürlich mussten wir die ein Stück weit gehen, aber damals habe ich das auf jeden Fall nicht so gesehen. Und es hat, glaube ich, auch Jahre gedauert, bis ich so den Moment als Schlüsselmoment dann betrachtet habe, was halt schon so ein bisschen die Weichen für die Zukunft gestellt hat.
Ja, was ich so gelernt habe, also was bei mir ja auch völlig abgegangen ist, aber was so eine Killer-Applikation quasi wäre, wenn man selbst generell im Leben ist, das glaube ich, aber auch gerade für selbstständige angehende Unternehmer ist, wenn man einfach Ego ausstellen könnte.
Das wäre gut, ja.
Das wäre so wichtig, würde so viel helfen. Wenn du jetzt eingeladen wirst, hier von deinem Geschäftspartner beispielsweise, der ist bei Wer wird Millionär und sagt, ich hätte gern, dass du Telefonjoker wirst. Mhm. Für welche Kategorie wärst du der perfekte Telefonjoker? Also ich weiß nicht, welche Kategorien es gibt, aber...
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das wäre ja schon eine ganz gute Unterstützung zur Beantwortung. Aber ich glaube tatsächlich... ja, so generell alles, was im Bereich Vertrieb und Marketing ist. Also mir macht das auch wirklich Spaß und von daher bildest du dich da, also mir geht es zumindest so halt über die Jahre auch allgemein irgendwie weiter. Du bekommst viel irgendwie mit, weil man halt auch einfach mal Sachen ausprobieren kann. Mit vielen unseren Kunden geht das einfach zu sagen, so okay, lass mal das probieren. Es muss am Ende des Tages ja auch nicht bei irgendwelchen Experimenten immer alles perfekt funktionieren, solange das große ganze Ding halt einfach stimmt. Ansonsten, nee, nebenher sowas wie Sport oder so, Fußball, das ist jetzt eher nicht so meins. Also schon alles, was so Unternehmertum und Vertrieb und Marketing betrifft.
Sehr gut. Jetzt kommt noch eine Fee vorbei und sag mal, pass mal auf, Erik, bis an dein Lebensende kannst du eine Superkraft von mir geschenkt haben. Welche Superkraft hättest du gerne?
Auf jeden Fall, nach den letzten Fragen hätte ich gerne die Superkraft, Fragen voraussehen zu können, weil da hätte ich mich auch darauf vorbereiten. Das ist ja echt schwierig. Welche Superkraft hätte ich gerne? Kann ich die an- und ausstellen? Also es gibt ja auch so Superkräfte, wo du so bist wie, also keine Ahnung, so ein Röntgenblick und so eine Geschichte. Ja. Das willst du ja auch nicht jetzt dauerhaft haben. So willst du ja auch nicht immer.
Ich wollte aber früher als Jugendliche immer haben, die Röntgenbrille, ne?
Schön, es ist dein eigener Podcast. Ich stelle jetzt mal keine weiteren Fragen, aber es ist auf jeden Fall cool, dass du
also
das
natürlich nicht tragen.
Als Jugendlicher haben wolltest. Nee, du wolltest du natürlich nicht haben.
Ich habe dran getüftelt, der hat die erfinden.
Kann ich dir. Also sowas wie Fliegen wäre auf jeden Fall ganz cool.
Das ist die meistgenannte Antwort tatsächlich.
Ja, aber das ist eigentlich was mir unternehmerisch jetzt nicht helfen würde. Das kann ich ja, also wenn ich fliegen will, kann ich ja ein Flugzeug steigen. Die Option gibt's ja auch. Oder halt einfach.
Mal wieder lösungsorientiert oder, auf jeden Fall.
Oder halt einfach schneller fahren. Aber nee, muss tatsächlich, aber reiche ich dir gerne danach die Antwort.
Sehr.
Ich kann dir jetzt unmöglich die Fliegenantwort geben. Deswegen, die schicke ich hier nach, die können wir dann so irgendwo am Ende nochmal einbauen, so reingeschnitten.
Gut, dann kommen wir zu Props. Also hier geht es, wie gesagt, hätte ich schon gesagt, drum, einmal ein Lied und ein Buch oder Film oder Podcast.
Also fangen wir einfach mit dem Lied an. Ich weiß ja, dass dein Podcast getrieben natürlich auch von deinen ganzen Einflüssen ist, so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung geht. Und um dir da eine Antwort geben zu können, weil spontan sind, also beide Fragen sind für mich super schwierig, zu beantworten. Ich habe auch da wieder so eine Liste. Die eine Liste findet sich bei mir in meiner YouTube-App wieder, die heißt Motivation, und da ist das erste Lied Hustler's Ambition von 50 Cent. Habe ich auch schon mal live gesehen, wie du weißt, in Bangkok, den guten, und das ist auf jeden Fall, also morgens aus dem Haus damit zu fahren, motiviert auf jeden Fall, deswegen kann ich das Lied auf jeden Fall jedem empfehlen, der sich selbstständig macht. Und Filme, um so ein bisschen in der, ja gut, nee, Hip-Hop ist das eigentlich nicht, aber was auf jeden Fall ein cooler Film ist, ist American Gangster. Kennst du den?
Ja, klar.
Okay, da bin ich von ausgegangen, ja. Viele Male gesehen, sind auf jeden Fall viele, viele coole Learnings mit drin, auch so aus einer unternehmerischen Sicht. Das Geschäftsfeld würde ich jetzt natürlich niemandem empfehlen, aber aus unternehmerischen Sicht, wie du halt... was halt passieren kann, wenn du erstens eine Sache schaffst, die halt vor dir irgendwie noch kein anderer umgesetzt hast, aber auch wie schnell und wie ich finde halt auch Beispiel, was du ja vorhin selber gesagt hast, wie schnell so ein Ego-Thema halt auch so den kompletten Schalter umlegen kann und dann irgendwie auch dafür sorgen kann, dass so hinten raus, dass es halt hinten raus nicht so rosig aussieht, zeigt der Film ganz cool. Ja, von daher, das sind meine beiden Antworten. Buchempfehlung kann ich dir leider keine geben.
Ja. Macht nichts. Sarah Kai, habt ihr noch eine Frage? Wir haben hier zwei Gäste sitzen, muss man sagen. Also Zuhörende. Das ist der nächste Live-Podcast, den wir aufnehmen vor zwei Zuschauern. Yeah, ich hab's geschafft, aber ich bin ja nicht ego-getrieben, deswegen.
Also haben wir direkt mal eine neue Rekordzahl aufgestellt, oder?
Ah, absolut. Also
das ist gerade so deine größte Crowd.
Nehmt das, die deutschen Podcasts, live von wegen hier. Haben wir einfach Barclay Arena ausverkauft, ne?
Aber könnt ihr gerne mal noch Fragen stellen. Was habt ihr denn noch so für Fragen? Ja, das ist jetzt genauso unvorbereitet wie die Fragen, die ich beantworten musste.
Ich habe dir aber noch einen
Buch
geschickt.
Sarah hat ein Buch geschickt. Sarah hat eine Buchempfehlung. Die Buchempfehlung von Sarah. Was ist es denn?
Niemand Bolle gewinnt von der.
Achso, ja, das ist natürlich so ein Klassiker, auch im Vertrieb auf jeden Fall gut, kennst du?
Nee, was, wie man Freunde gewinnt?
Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie.
Nee, kenne ich nicht.
Ja. Sarah, willst du ein bisschen mehr zum Inhalt erzählen? Das war ein klares Vielleicht. Ja, nee, es gibt ja so ein, auch so Tony Robbins Power-Prinzip. Ich glaube, es gibt einfach für Gründer oder allgemein so ein paar Business-Bücher, die natürlich ganz cool sind, um irgendwie so, jetzt kommen wir schon wieder zu dem unangenehmen Wort, aber dein Mindset darauf einzustellen, was du halt, was dir einfach unternehmerisch oder auch gerade in so einer Startup-Phase relativ viel mit an die Hand geben kann. Also ja, wie man Freunde gewinnt, Dale Carnegie und Tony Robbins, das Power-Prinzip.
Geil, jetzt haben wir noch zwei Bücher.
Danke. Wir haben noch zwei Bücher, haben wenig mit Hip-Hop zu tun, aber...
Ja, macht ja nichts. Danke dir.
Ja, super gerne. Schön hier gewesen zu sein, schön, dass es mit deiner Website funktioniert und freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Bis dann. Ciao, ciao.
Mic Drop, das war er, der Real Talk mit Erik. Ich bin mir sicher, ihr konntet euch den ein oder anderen Impuls aus dem Real Talk herausziehen. Wenn ihr selber auf der Suche nach einer Agentur seid, sei es für Webdesign, für Branding, was auch immer, alle Links zu 1991 findet ihr natürlich in den Shownotes. Und das soll es auch für heute gewesen sein. Ich bin draußen. Wie So Deluxe, So Glorious, das ist die dritte Auskopplung aus dem 30 Jahre Sammy Deluxe Abo Special. Es ist ein Mixtape, ich weiß gar nicht, ob es das damals auf Vinyl gab, auf jeden Fall ist es an mir vorbeigegangen, dass es es auf Vinyl gab, weil ich habe einige Sachen davon sehr gefeiert, definitiv ans Herz legen. Kann ich euch zwei Tracks, eigentlich viel mehr, aber auf jeden Fall Blinded finde ich einen unfassbar geilen Track und ein Track featuring das Bo und Neo, heißt Sam und Bo und Neo, auch extrem witzig, vor allem der Part von das Bo, da habe ich Dispo Dancing, das Bo, fällt mir dazu spontan ein. Wie auch immer, das soll es gewesen sein. Das Album könnt ihr euch anhören, auch auf Spotify, Streaming, also anderen Streaming-Portalen wahrscheinlich. Gönnt es euch, dann vergeht die Zeit wie im Fluge und dann heißt es ganz schnell wieder Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session und wir hören uns dann schon wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du deinen Freunden, deiner Freundin, Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst und somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.